Studio begrüße ich jetzt einen der wohl renommiertesten Klimaforscher im deutschsprachigen Raum, Hans-Joachim Schellnhuber, seit 1. Dezember Generaldirektor des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse in Laxenburg bei Wien. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Dr. Schellnhuber, Sie sind kein großer Fan des heurigen Veranstaltungsortes der Klimakonferenz, den Emiraten. Man sollte einen Rauschgifthändler nicht zum Therapeuten für Süchtige machen, haben Sie gesagt. Was ist denn so verkehrt daran, die Konferenz in Dubai zu veranstalten?
Ja, es ist natürlich ein bisschen drastisch formuliert gewesen. Aber es ist klar, dass jemand, der sehr viel Geld auf den Tisch legt, um so eine Riesenveranstaltung mit 70.000 oder mehr Teilnehmern zu organisieren, dass der erstens mal über viel Geld verfügen muss. Und das kommt hier natürlich aus dem Öl- und Gasgeschäft. Aber er kann kein Interesse haben, wenn er einigermaßen ökonomisch denkt, dass diese Konferenz quasi sein Geschäft für immer beendet. Ja, das kann man von keinem Menschen verlangen. Insofern ist davon auszugehen, dass die Gastgeber, die eine wichtige Rolle bei einer Konferenz spielen, dass die versuchen werden, letztendlich auf Zeit zu spielen, also versuchen einzuwirken, dass Beschlüsse gefasst werden, die ihr Geschäft eben nicht schnell zu Ende bringen. Und so ist ja auch die Sprache, die dort verwendet wird. Im Englischen sagt man ja Phase Out, Ausstieg aus dem Öl- und Gasgeschäft. Und hier wird immer von Face Down, das heißt langsam runterfahren, gesprochen. Ja? Und das macht für das Klima einen Riesenunterschied. Das macht übrigens für die Rettung unserer Welt einen riesigen Unterschied.
Diesen Ausstieg hatte der umstrittene Präsident der Tagung, Sultan Al-Jaber, vor einigen Wochen bestritten. Es gebe, Zitat, keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen nötig sei, um die Erderhitzung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Was antworten Sie ihm da?
Das ist kompletter Unsinn. Natürlich, die Situation ist noch dramatischer. Wir würden selbst bei kompletten Ausstieg aus den fossilen Energieträgern bis 2050 die Erderwärmung nicht auf 1,5 Grad begrenzen können. Das sage ich Ihnen jetzt als Klimaforscher. Wir hatten gestern zum Beispiel wieder einen Tag, wo die globale Mitteltemperatur über 2 Grad lag. Jetzt schon, man muss sich das vorstellen. Also die Situation ist dramatisch. Aber selbst wenn wir in der Tat komplett aussteigen würden, ne? Bis 2050, was natürlich Al-Jaber nicht anstrebt, dann würden wir weit über die 1,5 Grad hinausschießen. Das heißt, um das Klima wirklich zu reparieren, wenn Sie so wollen, also in einen zivilisationsverträglichen Bereich zurückzuführen, müssen wir nicht nur erstens komplett aussteigen aus den Fossilen, bis spätestens 2050, eher bis 2040. Wir müssen noch zusätzlich CO2 aus historischen Emissionen aus der Erdatmosphäre wieder herausholen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, wir brauchen eine Doppelstrategie. Und Sultan Al-Jaber bestreitet sogar den ersten Teil dieser Strategie. Er bezieht sich da zum Teil auf IPCC und so weiter, auf sehr nebulöse Weise, aber nochmal, was er gesagt hat, ist aus wissenschaftlicher Sicht kompletter Unsinn.
Was müsste denn bei dieser Tagung tatsächlich passieren? Die Entscheidungen, die bis jetzt getroffen sind, sind ja für viele Länder, die von den Klimafolgen betroffen sind, durchaus wichtig. Aber den Klimawandel stoppen oder tatsächlich der Zielerreichung ein Stück näher kommen, dazu sieht man bis jetzt wenig.
Ich will Klartext reden in dem Zusammenhang. Die Klimasituation wird tatsächlich immer dramatischer. Die Klimakonferenzen werden immer größer und teurer und die Ergebnisse werden immer armseliger. So kann man das sagen. Ich habe an den meisten dieser Konferenzen teilgenommen. Nur wenige haben Fortschritte erbracht. Für mich ist das inzwischen eigentlich eher ein globales Diskussionsforum, wo sich natürlich Politiker treffen, Wirtschaft, vor allem durch Lobbyisten vertreten, natürlich auch Umweltgruppen, Zivilgesellschaft. Aber die Ergebnisse, die dort erzielt werden bei dem Format, die sind winzig letztendlich. Ja, es wurde bejubelt, dass jetzt 200 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt wurden für diesen Entschädigungsfonds für Länder, Entwicklungsländer, vor allem im globalen Süden. Aber die wahren Kosten, wenn wir das wissenschaftlich überschlagen, die liegen tausendfach höher als diese 200 Millionen. Und das sehen Sie, das ist nur symbolische Gabentropfen auf den heißen Wüstenstein sind in diesem Fall. Insofern, ich bin oft gefragt worden, ne, sollen wir dieses Format überhaupt beibehalten? Und meine Antwort ist die, ja, als ein Theater, in dem man sich trifft und sich austauscht, vielleicht auch ein paar Ideen entwickelt, ist es vielleicht nützlich und sinnvoll, das weiterzuführen. Aber die eigentlichen Entscheidungen werden von den 200 Nationen dieser Welt getroffen. Die werden getroffen von den USA, von China, von Indien, von Deutschland, sogar von Österreich in diesem Fall. Das heißt, wenn die einzelnen Nationen nicht bereit sind, und zwar in Relation zu dieser zunehmenden Klimakrise, ihre nationalen Pläne zu verändern, das bedeutet, Österreich hat ja das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden. Wenn also die Länder das nicht umsetzen, dann sind diese Konferenzen im Grunde genommen nur Jahrmärkte der Eitelkeit.
Jetzt gibt es ja gerade, wenn man von österreichischen Klimaplänen spricht, gerade dazu intensive politische Debatte. ÖVP und Grüne streiten einmal mehr, wenn es um den nationalen Energie- und Klimaplan geht, der an die EU geliefert werden muss. Da geht es darum, wie Österreich seine Ziele erreichen will. Da klafft schon jetzt in dem jetzigen Plan, der noch immer nicht umstritten ist, ein riesiges Loch. Wie ambitioniert ist denn dieser Klimaplan, wie er zurzeit vorliegt, überhaupt?
Also ich kenne die Verhältnisse in Österreich noch nicht so gut, wie ich sie kennen soll. Aber ich werde schnell lernen. Ich denke, der vorgelegte Plan von Frau Gewessler ist angemessen, ja, der Herausforderung. Er wird wahrscheinlich am Schluss aufgeweicht werden, wie das übrigens auch in Deutschland passiert, wie das in Großbritannien passiert, wie in vielen Ländern. Wir haben die absurde Situation, dass wir auf die Klimawand zurasen, und zwar mit steigender Geschwindigkeit. Und dass aber die Fahrer sozusagen glauben, sie könnten immer mehr von der Bremse runtergehen in diesem Fall und das Gaspedal noch durchtreten. Und das ist etwas, was man in großen Krisen der Menschheit immer wieder erlebt hat, historisch, dass wenn die Gefahr wirklich übermächtig erscheint, dass man sagt, ich ziehe mich in das wohlige Gefühl des Aufgebens zurück. Ich gebe auf, das hört man ja auch in den Umfragen, dass die Menschen sagen, Klimakrise kriegen wir sowieso nicht mehr in den Griff. Aber die Schmerzen, das Leid, der Tod, der dann kommen wird, wenn wir jetzt tatsächlich gegen die Wand rasen, das werden alle noch zu spüren bekommen.
Aber ist es nicht auch ein gewisses Versagen der Wissenschaft, wenn so große Teile der Bevölkerung diese Dringlichkeit, vor der Sie hier warnen, nicht erkennen? Die Österreichische Akademie der Wissenschaften hat erst heute eine Umfrage veröffentlicht, in der fast 40% der Befragten sagen, selbst bei einem Anstieg der globalen Temperatur um 3 Grad könne die Menschheit gut leben. Also da muss ja die Wissenschaft einiges falsch gemacht haben, wenn ein großer Teil der Bevölkerung solche Dinge behauptet.
Ich habe mir die Studie genau angesehen. Es ist sehr interessant. Die Wissenschaft hat hier nicht versagt. Sie hat sehr klar gemacht, und ich selbst war zum Beispiel schon vor über 10 Jahren beim Weltbankbericht beteiligt, wo wir gesagt haben, 3 oder 4 Grad Erderwärmung wären das Ende unserer Zivilisation. Den Satz wiederhole ich gerne. Wir haben das deutlich ausgesprochen. Es ist so, dass man hier diese sogenannte kognitive Dissonanz hat. Das ist ein sehr hochgestochener Ausdruck aus der Psychologie, der heißt, ein Betroffener sieht, dass eine sehr schreckliche Entwicklung auf ihn zukommt. Er weiß auch, dass er etwas tun müsste. Aber die Antwort ist nicht, aktiv zu werden, wie wir das erwarten würden, sondern zu verdrängen. Und wir gehen jetzt in eine kollektive Verdrängung, und das habe ich eben vorhin auch gemeint, in der Geschichte kennen wir das, dass ganze Gesellschaften untergehen, weil je näher die Krise kommt, desto stärker versucht man, stur zur Seite zu schauen. Ne? Und das ist das Gefährlichste, was wir im Augenblick haben. Wir rasen tatsächlich auf eine Klimaentwicklung zu. 3 Grad wären unbeherrschbar aus meiner Sicht.
Was würde 3 Grad bedeuten? Machen genau. Das bildlich für Menschen?
Ich mache Ihnen das an einer einzigen Zahl bildlich, verständlich. Bei einer 3-Grad Erwärmung würden die inneren Tropen unbewohnbar werden, in dem Sinn, dass sie ohne Klimaanlage im Freien nicht länger als 3 Stunden überleben könnten, weil die Kombination aus Temperatur und Luftfeuchte uns physiologisch überfordern würde. Das heißt, dass dann 2 bis 3 Milliarden Menschen keinen Lebensraum mehr hätten. Wo gehen diese 2 bis 3 Milliarden Menschen hin? Gleichzeitig haben wir eine Abschottungspolitik im Augenblick. Das ist das, was die Amerikaner der Perfect Storm nennen. Ne? 2 Lokomotiven rasen aufeinander zu. Einerseits schrumpft die bewohnbare Zone auf der Erde. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir weiterhin Bevölkerungswachstum haben in diesem Fall. Das heißt, hier im Fernsehen bei Zeit im Bild kann ich Ihnen sagen, wenn wir in Richtung 3 Grad gehen würden oder mehr, wäre das das Ende der menschlichen Zivilisation.